Genau, wir sind in der alten Villa Hügel. Das ist die alte Residenz der, der Familie Krupp. Heute halt nicht mehr bewohnt. Und gerade stehen wir in einem sehr imposanten Wohnzimmer. Das war es damals mal.
Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Michael Nolte. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Streetart aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lecker Kunst, leicht verständlich. Wir sind heute auf Einladung nach Essen gereist. Wir sind in dem Park der Villa Hügel und ich bin verabredet mit Sarah Bockting, eine aus dem Kuratorenteam dieses Hauses zur Ausstellung 21x21. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass Sie hier sind.
Ich bin ganz gespannt. Ich war schon in dem Park, habe mir dieses imposante Gebäude angeschaut. Können Sie einmal kurz den Hörern erklären, wo wir hier sind? Es ist ja absolut imposant.
Genau, wir sind in der alten Villa Hügel. Das ist die alte Residenz der, der Familie Krupp. Heute halt nicht mehr bewohnt und gerade stehen wir in einem sehr imposanten Wohnzimmer. Das war es damals mal.
Ja, das sieht aus, man kann es kaum beschreiben, eine Kuppel oben, kommt das Tageslicht durch, die Wände sind behangen mit Kunstwerken, die gewebt sind. Es hat kathedralische Ausmaße. Ich hätte es nicht als Wohnzimmer bezeichnet.
Nein, ich finde auch von der Fläche haben wir hier vielleicht ein Fußballfeld, vielleicht ungefähr, vielleicht ein kleines bisschen kleiner. Man sieht einen Kamin in der Mitte, aber wohnlich kann man sich das nicht so vorstellen. Und die Ausstellung, die wir gleich besuchen, ist in den alten privaten Räumen der Familie.
Da freue ich mich ganz besonders drauf, mit Ihnen einmal durchzugehen. Wir haben hier eine Villa, ich glaube 399 Räume, 10.000 Quadratmeter sollen hier ein Wohnraum sein. Ein Park mit 40 Hektar. Was sind das für Dimensionen?
Sehr, sehr große und man muss auch sagen, wir sind ja insgesamt 21 Museen, deswegen kommt der Titel auch zustande. Und wir sind recht froh, dass wir hier ausstellen dürfen, weil wir eben einfach einen Ort gesucht haben, wo so viel Platz ist, dass wir möglichst viele Kunstwerke ausstellen können.
Sie haben schon angedeutet, 21x21, so heißt diese Ausstellung und das bezieht sich auf 21 Museen im Ruhrgebiet. Man vertut sich da oft, wie viele Museen wir im Ruhrgebiet haben. Und die haben sich zusammengeschlossen und wir haben da ein Jubiläum.
Genau. 21 Museen haben sich zusammengeschlossen 2010 zur Kulturhauptstadtjahr. Und zwar sind wir nur Kunstmuseen und zwar mit Schwerpunkt aufs 19. und 20. Jahrhundert in den Sammlungen. Also es gibt im Ruhrgebiet noch sehr, sehr viel mehr Museen, muss man einfach sagen, die wir haben. Genau, und zum 15. Jubiläum haben wir jetzt gedacht, jetzt machen wir eine große Ausstellung. Das erste Mal, dass wir die Sammlungen auch vereinen.
Wie ist man auf diesen Ausstellungsort gekommen? Da hat man sich wahrscheinlich drum gerissen, diese Ausstellung zu kuratieren.
Also man muss sagen, wir haben schon recht früh angefangen, eben eine Möglichkeit zu haben, wie wir die Sammlungen präsentieren können. So ein bisschen war Corona der Auslöser, weil wir eigentlich am Anfang eine digitale Ausstellung machen wollten. Und da kam eben das Konzept auch, was wir gleich haben, dazu erzähle ich gleich noch was. Und als wir diese digitale Ausstellung erstellt haben, haben wir festgestellt, ach, digitale Kunst ist schön, aber natürlich möchte man die auch in live sehen. Und dann haben wir eben überlegt, wo wir es ausstellen können. Und natürlich hat man da ein Problem. Wir brauchen eine Halle, die oder Gebäude, Räume, die ausreichend groß sind. Und zum anderen brauchen wir natürlich auch Räume, die klimatische Bedingungen haben. Jetzt hätte man sagen können, okay, wir sind 21 Museen, man könnte es in einem der Museen machen. Wir haben aber dann gesagt, wir sind demokratisch aufgebaut, das würde ein Museum viel zu sehr in den Fokus rücken. Also sind wir hingegangen und haben geschaut, was es tolle Orte gibt im Ruhrgebiet. Und dann kamen wir Gott sei Dank auf die Villa Hügel.
Ganz besonderer Ort, ich bin fasziniert. Ich habe schon geteilt, ich fühle mich so ein bisschen als untere Belvedere da erinnert, mit diesen Parkanlagen und diesem tollen Gebäude hier. Man kann sich nicht vorstellen, dass hier eine Familie gewohnt hat. War ja fast wie ein Regierungssitz. Wir gehen jetzt einmal in die Ausstellung. Sie erklären, was der Hintergrund dieser Ausstellung ist. Es geht, glaube ich, um Impulswerke auch. Was das bedeutet, würden wir gerne mal einmal erfahren. Und wir gehen zusammen mit anderen Besuchern jetzt einmal in die Ausstellung live und nehmen den Hörer mit.
Ja.
hört es schon am Boden.
Ja, man hört es am Boden. Hier ist viel Holz verarbeitet worden.
Wir sind hier im Eingangsraum. Insgesamt haben wir 10 thematische Räume. Wie gesagt, hatten wir eigentlich den Plan, als digitale Ausstellung aufzutreten. Das haben wir auch gemacht. Es gibt eine Website, die heißt auch 21x21.de. Da sind es aber über 400 Werke, daher auch der Titel. Aber wir haben gesagt, okay, 400 Werke schaffen wir auch in der Villa Hügel leider nicht auszustellen. Also gibt es hier thematische Räume. Und wie die aufgebaut sind, ist so, sie werden, oder man sieht Spiegelelemente und da sind einzelne Werke dran platziert. Und das sind besondere Werke, die sogenannten Impulse. Wir haben nämlich überlegt, wie machen wir ein Konzept? Machen wir es chronologisch? Das gibt nicht so viel Sinn. Wir haben nämlich ganz viele Museen oder zumindest ein paar, die sehr spezifische Sammlungen haben, wie das Lichtkunstmuseum in Unna. Beispielsweise zum Thema Impressionisten können die eben einfach nichts geben. Was wir dann gemacht haben, ist, wir haben gedacht, okay, jedes Museum stellt erstmal ein Werk, eben den Impuls. Und das sind die Werke, wo man sagen würde, wenn man nur ein Werk wählen könnte, welches ist das stellvertretendste für die Sammlung? Und ich glaube, ein gutes Beispiel ist direkt das Kunstwerk, was wir sehen, wenn wir reinkommen. Das ist die große Sinde von Wilhelm Lehmbruck, die natürlich aus dem Lehmbruck-Museum in Duisburg kommt.
Wir sehen jetzt noch auf der linken Seite, sehe ich auch Gerhard Richter, ein Werk, und dagegenüber von Truckel auch. Diese Werke sind dann bewusst gegenübergestellt?
Ja, wir haben eine Auswahl getroffen, also wir haben nicht pro Raum wirklich 21 Reaktionen, so haben wir gesagt, sondern eine kleine Auswahl daraus, aber jedes Impuls ist in die anderen Museen gegangen und die anderen Museen haben dann ein Werk aus ihrer Sammlung wiederum ausgewählt, wo sie sagten, das passt zu dem jeweiligen Impuls des anderen Museums. Und daraus haben wir eben eine Auswahl getroffen und die thematisch geordnet. Und in dem ersten Raum, den haben wir ein bisschen augenzwinkernd Bild der Frau genannt, also ein bisschen auch ein Verweis auf die satirische, naja, schon fast satirische Zeitschrift, die es gibt. Da auch so ein bisschen für den Gerhard Richter, den wir eben hier erwähnt haben schon und gesehen haben, es ist auch ein Impuls aus Oberhausen und ich glaube, da wissen einfach viele nicht, dass man einen wunderbaren Gerhard Richter auch in der Ludwig-Galerie dort finden kann. Und dann haben wir eben geschaut, wo gibt es Reaktionen. Und wir sehen jetzt bei dem Gerhard Richter, das ist Brigitte Bardot und ihre Mutter, heißt auch Mutter und Tochter. Das ist eben eine der Malereien, die zu Zeitungsbildern entstanden sind. Also auch ein Frauenbild in irgendeiner Form hier vermittelt, also grob gedacht. Und gegenüber Rosemarie Trockel, die auch mit dem Rollenbild spielt. Natürlich haben wir hier jetzt keine klassische Frauendarstellung, aber wir haben eben hier Herdplatten, die da sind und auch als Kontrast zum männlich dominierten Minimalismus gezeigt werden.
Trockel ist ja auch bekannt für ihre Stickarbeiten, sie hat ja auch früh angefangen damit zu arbeiten. Das ist mal eine ganz andere Arbeit hier mit Herdplatten, sehr interessant. Wollen wir einmal weiter durchgehen?
Gerne, ich kann einmal vielleicht ein kleines Lieblingskunstwerk schon mal zeigen.
Ja, sehr gerne.
Was uns nämlich auch wichtig war hier in der Ausstellung, ist natürlich neben den großen Künstlergrößen, die Sammlungen des Ruhrgebiets haben, auch lokale Künstler zu präsentieren. Das war schon immer ein wichtiges Sammlungsschwerpunkt eben der Ruhrkunstmuseen. Und wir haben hier eine Oberhausener Künstlerin, Billy Erlenkamp. Das ist eine Fotografie, die wir sehen, die heißt Detlef. Und es kommt aus einer Reihe, die heißt Männerbeine kämmen. Und ist wohl mit auch eins, vielleicht auch der kuriossten Kunstwerke. Und wir sehen hier eben ein Männerbein, wirklich nur ein Bein, ziemlich behaart und es ist ein Frauenkörper darin reingekämmt.
Sehr, sehr spannend. Vom Weiten hätte ich erst gedacht, das wäre ein Tattoo. Mhm. Jetzt erkennt man es natürlich näher, dass es wirklich Männerhaare sind, Beinhaare. Und daraus ist ein Kunstwerk ja entstanden durch eine bestimmte Kämmung.
Genau, und wenn wir jetzt einen Raum weitergehen, da sind wir auch thematisch wieder in einen anderen Raum. Der besteht hier sogar aus zwei Räumen, Sein und Traum heißt er. Und hier geht es um das ja, Bewusste, auch Unbewusste und ja, die Mischung zwischen Realität und Fantasie. Und manchmal finden wir hier schon so surrealistische Elemente, die wir hier drin haben. Genau, also hier ist es eine ganz bunte Mischung, kann man schon fast sagen. Auch hier gibt es einen Impuls, der kommt aus dem Kunstmuseum Bochum. Der ist von Kupka und heißt Der Traum. Und da sehen wir zwei Menschen auf dem Boden liegend, also anscheinend schlafend. Und oberhalb, fast wie Geister, kommt eine Doppelung von Mann und Frau zustande. wenn wir uns hier diese ganze Wand angucken, merken wir eben, diese Doppelungen kommen auch vor. Also direkt rechts, links daneben Grete Stern, eben auch, dass unsere Flyer türnt. Da haben wir eben eine Frau, die ja schon fast erschrocken, erstaunt in einen Spiegel blickt. Aber der Spiegel, das Spiegelbild sind eben ganz viele Gesichter, ja, die sich mit Fächern ja, auffächern und zeigen. Also auch eine Doppelung vorkommt.
Wir sind jetzt live in dieser Ausstellung. Der Besucherandrang ist sehr groß, finde ich. Unter der Woche auch. Wo stehen wir jetzt?
Genau, jetzt ist unser dritter Raum Kauflust, heißt der. Und wenn man sich schon umsieht, man sieht Fassaden. Und jetzt können Sie es leider nicht sehen, aber die meisten von Ihren Zuhörern, die uns zuhören, werden Sie noch kennen. Das sind die Hortenwaben, also die beim Kaufhaus Horten an der Fassade hingen. Und das war ja so mit eine Identitätsstruktur. Jede Hortenwabe hatte hier tatsächlich seinen Platz an dem Gebäude. Und direkt daneben haben wir einen Kontrast. Horten existiert nicht mehr und wir gehen jetzt eher in modernere Architekturen. Und zwar haben wir hier die Apple Stores, die fotografiert wurden, die hier auf den Fotos zumindest nur noch aus Glasfassaden bestehen. Und man kann gar nicht mehr reingucken, weil sich die Leute einfach selbst darin spiegeln.
Das Werk vor Kopf kenne ich auch noch. Ganz berühmter Künstler.
Genau, August Macke. Genau. Und das Spannende hier, wir haben sogar zwei August Mackes nebeneinander hängen. Einmal aus dem Folkwang-Museum und einmal aus dem Osthaus-Museum. Und da liegt nur ein ganzes Jahr zwischen. Und man merkt hier schon, es sind zwei sehr unterschiedliche Malweisen, wenn wir uns die eigentlich anschauen. Das andere noch sehr fragmentiert, in Flächen aufgeteilt. Und das aus dem Folkwang geht schon sehr in den Expressionismus über. Genau, beides zeigt Frauen vor dem Hutladen und auch diese ganze Wand, die wir hier sehen, voller Kunstwerke, hat was mit Schaufenstern zu tun.
Sie führen uns weiter durch die Räume.
Genau. Und wir gehen jetzt hier so eine kleine Treppe runter und in einen sehr politischen Raum, nämlich der Raum Umbrüche. Und hier geht es ein bisschen darum, wie Künstler sich mit gesellschaftlichen Veränderungen oder auch politischen Umbrüchen beschäftigen. Und wir haben hier ganz unterschiedliche Kunst. In der Mitte auch hier wieder auf Spiegeln aus Dortmund, aus dem Ostwallmuseum, ein Stahltisch. Van Anatol ist der. Der ist von 1968 und ist ein Relikt von einer Veranstaltung in Düsseldorf in Cream Cheese. Man sieht drei Stühle dran und es ist nicht ein normaler Tisch, sondern es gibt Fesseln, Stahlfesseln, die angebracht sind und es gibt vor jedem Platz ein rotes und ein grünes Licht.
Ich glaube, Hintergrund ist, dass dort wirklich Personen saßen, glaube ich.
Genau.
Und je nachdem das Licht angestrahlt wurde, musste die Person was Lyrisches vortragen oder irgendwas vortragen und dann wurde sie unterbrochen?
Na, nicht ganz. Also eigentlich war das grüne Licht nur dafür da, dass sie reden durften. Aha. Und bei Rot mussten sie schweigen. Also okay. Es war wirklich eine Auferlegung und Anatol hat das gesteuert. Und das Ganze, diese ganze Veranstaltung, Performance wurde einfach 1968 durchgeführt. Da gab es nämlich die Notstandgesetze. Das heißt, wir hatten wirklich Gesetze, wo das erste Mal das Abhören erlaubt war, ganz offiziell. Und man sieht vielleicht hört man es auch ein bisschen, es gibt eine Videoaufnahme eben von dem ganzen Szenario und zwischendurch kommt da auch ein sehr bekannter Künstler nochmal vor, und zwar Josef Beuys. Und Josef Beuys stand dort in einer Ecke und konnte als einziger frei diese ganze Aktion kommentieren in Form von Handgesten. Genau, hier sieht man den Künstler selbst, wie er an dem Pult sitzt.
Ja, wir stehen vor einer Videoinstallation und können hier nochmal das Geschehen um den Tisch herum in einer Schwarz-Weiß-Aufnahme mitverfolgen. Man hört es vielleicht in den Aufnahmen.
Genau.
Sehr interessante Performance aus dem Jahre 1968.
Genau. Also die Aktion hieß auch Dramatisch. Und das Schöne an den Spiegelelementen hier, die natürlich nicht zum Kunstwerk gehören, ist, dass man, glaube ich, das erste Mal hier auch wirklich unter den Tisch schauen kann und auch die Verkabelung tatsächlich sieht, dass das wirklich mal funktioniert hat. Mhm. Genau, und ansonsten finden wir hier weitere Werke, die sich eben mit politischen Themen auseinandersetzen, wie die große Lithografie, die wir hier haben, Stop Bush von Sarah. Genau, die ein Verweis auf den Irakkrieg ist. Also es ist der junge Busch und nicht der alte Busch.
Ja.
Es ist immer eine große Frage, die man sich hier eben stellt. Und jetzt kommen wir in die ehemalige Gemäldegalerie der Krupp-Familie. Also die war schon für Gemälde ausgestattet und wurde dann nochmal hier umgebaut. genau. Und hier werden wir gleich wahrscheinlich auch von Tönen unterbrochen werden, denn in der Mitte des Raumes befindet sich eine große Klanginstallation von Denise Ritter, auch einer Künstlerin aus Dortmund. Und das Thema, was wir eher haben, ist Arbeit und Struktur. Und wenn man sich die Wände anguckt, merkt man am Anfang, ist es sehr viele abstrakte Kunst vor allem zu sehen aus den unterschiedlichen Museen.
Ist das links das Werk aus dem Dadaismus?
Das ist Louise Nevelson, die wir hier haben. Und es steht hier ganz interessant. Das ist eben eine Skulptur, die aus Holzkisten besteht und gold angemalt ist. Das ist von 1960. Und hier sehen wir sie von vorne eben. Man sieht diese Holzelemente, die eben, wenn man näher guckt, wirklich zerbrochen scheinen. Man sieht eben einzelne Nägel etc. Und man erkennt sie auch gar nicht am Anfang, finde ich, richtig wie Holzkisten, dadurch, dass sie eben so golden angemalt sind. Und man kann sie jetzt hier wirklich auch mal von hinten anschauen. Das ist ja sonst bei solchen Skulpturen nicht der Fall, aber hier sieht man dann wirklich auch diese Holzmaserung, die trotzdem, trotz des Goldanstrichs, durchkommt immer noch mehr.
Erinnerte mich vom Weiten an Kurt Schwitters Sprengelmuseum.
Zu dem kommen wir gleich auch
an
noch.
An dem Raum, der ist ja quasi auch so gestaltet in dieser Art.
Genau. Und ich habe schon Denise Ritter in der Mitte erwähnt. Wir haben hier nämlich eine Verortung. Ich habe schon gesagt, uns ist das Ruhrgebiet natürlich auch als Thema, als Ruhrgebietsmuseum wichtig. Und das ist eine Arbeit, die kommt aus dem Skulpturenmuseum in Mahl. Und hier ist Denise Ritter in die letzte Zeche gefahren, Prosper Haniel, und hat Geräusche aufgenommen. Jetzt hören wir gerade nicht so viel, weil es immer wieder auch Pausen gibt. Aber sie hat die Arbeiten, jetzt fängt es genau an, einfach mal mit begleitet.
Hörer, das sind die Originalgeräusche von dieser Installation. Und das waren die letzten Geräusche bei der letzten Einfahrt.
Ich glaube, es war nicht genau die letzte Fahrt, das kann ich gar nicht sagen, aber es war eine der letzten Fahrten. Somit ist es schon fast, archiviert. Es ist jetzt echt Ruhrgebietsgeschichte hier. Genau, es gibt auch manchmal hohe Töne. Ruhrgebietsgeschichte ist hier einfach archiviert worden auch.
Sehr schön. Was ist am Ende dieses Raumes? Sehen wir eine sehr bunte Installation mit Tischen auch. Was ist das für ein Kunstwerk?
Das ist Jessica Stockholder, die viel mit alltäglichen Materialien arbeitet. Wir sehen hier eben Tische, es ist fast collagenartig, aber eben nicht zweidimensional, sondern dreidimensional zusammengepuzzelt aus ganz vielen Elementen. Man kann immer was entdecken. Vorab steht beispielsweise auch eine Leiter, die schon fast ein bisschen verloren fühlt hier. Und am Anfang war auch immer so die Frage, gehört die Leiter zum Kunstwerk, gehört sie nicht dazu? Sie gehört dazu. Und man merkt auch, hier sind Koffer gestapelt, die dann auch nochmal von ihr angemalt wurden. Also es ist nicht nur eine reine Aufzählung von Alltagsgegenständen, die gar nicht so zueinander passen, sondern es ist schon wie eine erweiterte Malerei, die in den Raum greift.
Ja, und somit lösen sich eigentlich die Konturen vom Weiten von diesen Koffern auch auf.
Genau, man erkennt es erst beim näheren Hingehen, dass es wirklich Koffer sind.
Ja, auch spannend, der Vogelkäfig.
Genau, gefüllt. Es gibt einen Vogelkäfig gefüllt mit, so Latschen, so Kunststoffschuhen und Wollknäueln. Ja. Also am Anfang, es sieht wirklich aus wie so Farbfelder, die kreiert werden durch Alltagsgegenstände, die man so vielleicht nicht zusammen sehen würde.
Ich glaube, im nächsten Raum gehen wir auf einen Öcker zu. Kann das sein?
Genau, ganz klar zu erkennen an den Nägeln. Es gibt hier zwei Öcker, denn wir befinden uns hier in kleinen Kabinetten. Man hört es vielleicht auch direkt am Ton. Das ist ein bisschen, außer Denise Ritter, die immer mal wieder kommt. Und diese ganzen fünf Kabinette sind insgesamt stehen unter dem Titel Lebenszeichen. Also Zeichen von Leben, von Alltagskultur. Und da darf Günther Öcker eben nicht fehlen. Und wir haben hier KISS heißt es, eben auch ein der zwei Fernsehgeräte mit einer Matratze in der Mitte, eben auch mit Nägeln versehen von 2014. Und wenn wir uns hier den Gang angucken, gucken wir auch schon direkt auf einen weiteren Öcker, der auch ganz am Anfang bzw. am Ende, je nachdem wie man guckt, schaut. Der ist von 1993. 63.
Ja. Ungewöhnlich, ich kenne jetzt Uka nicht, dass er solche Alltagsgegenstände da mit seinen Nägeln auch durchbohrt hat. Ich war in der Sammlung Dahlmann, durfte da selbst Kunstwerk ausstellen und Herr Dahlmann selber hat auch einen ganz, ganz frühen Uecker damals erworben.
Genau, es gibt ein Kunstwerk, was sich hier durchzieht, das ist eine Fotografie, es ist eine Reihe von Tim Ulrichs, Die Welt im Wohnzimmer. Eigentlich 50 Farbfotografien beinhaltet die Serie, hier sind 8 ausgestellt davon und wir sehen immer Teile von Fernsehern und vor allem das, was auf den Fernsehern steht. Und das Ganze hat er in einem Altenheim aufgenommen und deswegen kamen wir immer gucken, was haben die Bewohner dieses Ortes geschaut und was haben sie eben gesammelt oder ausgestellt auf ihren Fernsehern. Es sind eben alles noch Kastenfernseher. Heutzutage geht es ja nicht mehr so, dass man sich was auf den Fernseher stellen kann, aber es ist eine wunderbare Sammlung.
Wir gehen weiter durch die schönen kleinen Kabinette. Auch eine spannende Arbeit hier.
Genau, Helmut Bettenhausen, das kommt jetzt aus dem Emscher-Teilmuseum in Herne. Genau. Auch einer der zwei Künstlergruppen stellen wir hier aus. Einmal der Junge Westen und einmal eben B1, die sich um Herne gefunden haben. Und Helmut Bettenhausen ist eben einer davon. Ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Kunstwerk. Und hier kommen wir auch zu einem meiner Lieblingskunstwerke.
Wir schauen nun auf den Boden. Hier liegen verschiedene Anziehsachen auf dem Boden, aber aus besonderem Material.
Genau, nämlich aus Trocknerflosen. Also das, was wir eigentlich wegschmeißen und aus dem Trockner rausholen, hat Ingeborg Lüscher, von der ist eben diese Installation hier, gesammelt, auch farblich sortiert. Also wir sehen hier farblich sortiert Trocknerflosen. Das macht wohl kaum einer. Wenn wir den Trockner aufmachen, kommen da graue Flusen raus. Und hier sind Kleidungsstücke nachgelegt. Und zwar auch nicht irgendwelche Kleidungsstücke, sondern das sind Kleidungsstücke von dem kuratorischen Team. Die wurden nachgelegt aus Trocknerflusen. Die Farben stimmen nicht immer so überein, aber...
Hat die Künstlerin verraten, wie sie diese einzelnen Farben auseinander bekommt?
Ich glaube, sie hat einfach nach Farben getrocknet.
Okay.
Also sie kommen auch farblich sortiert hier an, sodass man immer schauen kann, welche Farbe man benutzen möchte. Und das Kunstwerk ist natürlich auch von der Größe her flexibel gestaltbar.
Ja, sehr spannend. Also sehr spannend. Hat sie bewusst das Ganze auf dem Boden platziert?
Ich glaube zum einen, weil das wirklich, die sind nicht festgeklebt, auch wenn es so aussieht, die liegen einfach locker auf dem Boden und wahrscheinlich, wenn wir hier mit einem Blasebalg durchgehen würden, würden wir die auch komplett drunter packen. Die sind aber so fest, dass die beim normalen Gehen, beim normalen Sprechen eben nicht sich bewegen.
Ja, wir stehen jetzt nochmal vor einem Uecker-Werk, ein älterer Fernseher aus den 30ern vielleicht, der mit Nägeln auch durchzogen ist. Was hat dieser Raum thematisch?
Genau, auch der gehört zum Raum Lebenszeichen. Wir haben beispielsweise direkt da drüben. Genau, wir haben hier in dem Raum über Günther Uecker beispielsweise Morgane Schäfer hängen, eine Düsseldorfer Künstlerin. Und da haben wir zum Beispiel das Thema Bildschirm überein. Es ist ein viereckiges Kunstwerk, aber wir merken schon da, das ganze Kunstwerk ist gar nicht füllend, sondern wir sehen ein Handy sozusagen und ein Bild, was auf dem Handy ist. Und das sind alte Dias, die sie rausgesucht hat. Was wir da sehen, ist ihre Mutter. Und die damals über die Grenze guckt, nach Westdeutschland, vielleicht auch nach Ostdeutschland. Ich weiß gerade nicht von welcher Seite. Und sie hat eben mit dem Handy dieses Dia abfotografiert. Also wir haben hier tatsächlich ein bisschen wie Günther Uecker hier einen Fernseher hat, der nicht mehr benutzbar ist, haben wir eben ein Dia, was ja heute gar nicht mehr verwendet wird, eben doch nochmal festgehalten auf einem iPhone. Wir müssen jetzt einmal den Raum der Umbrüche wieder durchqueren, damit wir nach Kauflust eben nochmal abbiegen. So, genau. Wir sind im nächsten Raum. Ich hoffe, das mit dem Mikro. So. Wir sind im nächsten Raum. Fenster zur Welt heißt er. Und was, glaube ich, zuerst auffällt, sind erstmal Landschaftsbilder. Aber die sind auch gekoppelt und man hört es schon mit einer Videoarbeit von Alexander Basile. 2 Millionen heißt sie. Und da begleiten wir Jugendliche durch Mal. Die haben eben alle auch eine Kamera dabei und zeigen eben ein bisschen die Umgebung, ihr Leben auch. sind manchmal auch sehr private Einblicke. Und natürlich, wie jemand gerade sieht, auch zwischendurch Landschaftsaufnahmen. Aber eben einer, ich finde hier sogar schon idyllisch. Und wenn man sich überlegt, dass viele ja immer noch denken, dass das Ruhrgebiet doch recht grau und industriell ist, wie viele Grünflächen eigentlich das Ruhrgebiet mittlerweile hat.
Ja, wir sehen eine Schwarz-Weiß-Installation bzw. einen Videofilm, der läuft. Und vermutlich eine Halde in Mal, wo die Jugendlichen jetzt gerade diese begehen.
Und wir haben gerade über Kurt Schwitters geredet. Hier haben wir einen frühen Kurt Schwitters, den man vielleicht gar nicht mehr so erkennt. Dieses ganz kleine hier von 1916. Da war er auf Hochzeitsreise im Gutshof Operdicke, heute eben das Museum Operdicke, und hat eben ganz schnell den Hof festgehalten. Und wenn man in der Mitte guckt, sieht man sogar einen Fingerabdruck von ihm noch. Und der kam eben mit diesem Rahmen dann in den Besitz des Gutshofs und dann ins Museum.
Spannend, spannend. Ich kenne das Gutshof nämlich auch persönlich, Operdicke. Das ist bei uns um die Ecke. Ich komme aus Kappenberg. Und dass das ein Schwitters ist, hätte ich nie mitgerechnet.
Genau, man sieht eben eine gemalte Landschaft. Und an Schwitters denkt man eben an Dadaismus eher. Und das ist sehr weit entfernt von Dadaismus.
Genau, da hätte ich wie viel Millionen Dollar drauf gewettet, das ist kein Schwitters.
Genau, und direkt daneben, ich finde eigentlich in einer schönen Kombination, Holtappel, es ist eine Schneelandschaft bei Gelsenkirchen. Also gar nicht geografisch so weit entfernt, es ist eben eine Fotografie und da sehen wir wirklich, ich glaube, wie sich Menschen das Ruhrgebiet heute immer noch vorstellen. Ja,
genau. Klassiker.
Ja, und direkt daneben Gabriele Münter aus Witten mit einer wunderbaren Schneelandschaft bei Kochel.
Ja, auch sehr unterschätzt, Gabriele Münter. Genau. Stand immer im Schatten ihres Lebensgefährten. Ne?
Ja. Also man sieht hier neben unbekannten Künstlern, die man vielleicht nicht so kennt, eben auch die, ich sag mal, Größen, eben jetzt hier des Expressionismus, Ernst Ludwig Kirchner beispielsweise, da oben hängt ein Jawlensky, wir hatten gerade schon August Macke beispielsweise. Und wenn wir gleich in den nächsten Raum kommen, haben wir auch einen Pechstein da hängen und auch nochmal einen Gerhard Richter. Also es ist hier wirklich eine bunte Mischung.
Betreten wir einen Raum mit einer raumfüllenden Installation, die von der Decke abhängt. Was ist das?
Das, was wir hier sehen, ist die Konturenwolke von Ulrich Möckel. Und auch hier aus einem Museum, was man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, nämlich die Flottmannhallen in Herne. Und jetzt sieht sie aus wie eine Wolke, die wirklich von der Decke hängt und sich auch noch um sich selbst dreht. Und wenn wir näher hinsehen, merken wir aber, die besteht aus einzelnen Konturen. Und zwar die Konturen, die wir hier sehen, sind Baumkonturen, die er gesammelt hat, aus Styropor gefräst hat und eben hier als Wolke geschichtet. Und der Raum ist hier ein ganz besonderer, denn das ist das ehemalige Ankleidezimmer von Bertha Grupp. Und man merkt schon architektonisch, das ist schon sehr besonders und dekorativ eingerichtet. Genau, Atmosphäre hat man diesen Raum genannt, weil er eben auch eine ganz spezielle Atmosphäre rüberbringt. So, und im nächsten Raum geht es um Dynamik. Und passenderweise haben wir jetzt gerade ein bisschen Pech. Wir haben nämlich hier eigentlich auch ein Kunstwerk, was sich bewegt, aber zeitweise zwischendurch stillstehen muss, weil es sonst, ich sag mal, geruchstechnisch nicht so gut funktionieren würde. Wir sehen nämlich einen Reifen, der an eine Wand montiert wurde mit einem Motor. Und wenn dieser an ist, bewegt sich der Reifen und schubbert sich an der Wand ab. Und wir sehen schon unten drunter, wie viel Gummiabrieb einfach schon da drunter ist. Und das ist einfach das, was sonst normal beim normalen Autofahren abgerieben wird. Und das ist schon ein ziemlich großer Berg, den wir hier sehen. Genau, und direkt dagegenüber finden wir einen riesigen Karl-Otto-Götz. Der kommt auch aus der Küppersmühle, den kennen Sie dann wahrscheinlich auch schon. 5,20 Meter lang, womit einer der größten Arbeiten, die wir hier eben zeigen, aber nicht das ganz größte. Genau, und da haben wir natürlich, während der Reifen sich wirklich haptisch bewegt und Bewegung zeigt, indem er eben sich dreht, haben wir hier Karl-Otto Götz, der ganz bewegt gemalt hat und das hier eben zweidimensional sozusagen festgehalten wird. Es ist auch so, ich finde fast schon, dass man hier mehr Bewegung sieht, weil es beim Reifen, der Reifen dreht sich zwar, aber er kommt ja nicht von der Stelle. Und hier sieht man wirklich, wie er um die Leinwand rumgelaufen ist, wie die Farben spritzen. Man kann hier mehrere Künstler einfach auch sehen. Also klar, Spritzer, denkt man sofort an Jackson Pollock beispielsweise. Und es ist eben eine riesengroße Farbfläche, die zwischendurch aufkommt. Und immer mal wieder sieht man eben auch Spuren, die man gar nicht so identifizieren kann, von Farbklecksen, die eben auf nicht getrocknete Farbe gingen und sich darin fast schon auflösen. So, und jetzt kommen wir auch schon in unseren letzten Raum. Tradition im Wandel. Und der ist auch recht offen zu verstehen. Wir haben hier einen Impuls, und zwar aus dem Osthausmuseum. Und hier sieht man auch ein bisschen Geschichte, denn da zu sehen drauf von Christian Rohlfs ist die Inneneinsicht des damaligen Museum Volkwangs, als es noch in Hagen war. Das ist ja 1921/22 umgezogen nach Essen. Da haben wir eben noch die alte Ansicht. Und man findet hier eben Paarungen von Josef Albers bis hin zu einer kleinen Ikone aus dem Ikonenmuseum in Recklinghausen. Oder hier in der Mitte Alicia Quade, das Selbstporträt als Geist.
Sehr spannend, habe ich jetzt einen Bezug zu. Bei der Sammlung Dahlmann hang Alicia Quade Werk 1 Meter mal 1 Meter. Das wurde kurzfristig mal, das war eine Ehre für mich, abgehangen, um mein Werk aufzuhängen. Das war dann schon eine Ehre für mich.
Das verstehe ich.
Die ist sehr international, deutsch-polnische Künstlerin, die sehr renommiert ist, sehr geschätzt wird. Rolfs erinnert mich an das Museum in Hagen auch. Der hat mit Flachstickarbeiten auch gearbeitet, ganz am Anfang.
Genau, und normalerweise hängt es auch in Hagen, nur jetzt hängt es eben kurzweilig nochmal in Essen. Ja, was wir sonst noch haben, vielleicht hier auch sehr speziell. Es gibt für manche Museen, die eben einen sehr konkreten Sammlungsschwerpunkt haben. Ich hatte am Anfang schon unerwähnt mit Lichtkunst, die hier auch zu finden ist. Wir haben das DKM, was eben eine große Sammlung, ich sage jetzt mal asiatischer Kunstwerke hat. Die haben sich spezialisiert auf verschiedene. Und hier haben wir einen Gelehrtenstein, den wir hier sehen, der eben sich natürlich geformt hat. Ich finde, das erkennt man gar nicht so. Die wurden eben damals in meistens Flüssen gefunden und das sind wirklich Steine, die eben vom Wasser so verformt wurden.
Das ist wirklich Natur, ist erstaunt mich sehr, und das von der Natur geformt ist auch. Ja, wir kommen so langsam zum Ausgang. Wir waren jetzt, glaube ich, im letzten Raum.
Genau.
Mögen Sie noch einmal unseren Hörern sagen, wo Sie genau diese Ausstellung finden und wie lange diese Ausstellung auch noch geht?
Natürlich. Die Ausstellung finden wir in der Villa Hügel, heißt auch genauso, in Essen befindet sich diese, und die Ausstellung läuft noch bis zum 27. Juli.
Ich bedanke mich für diese tolle Führung, für diese Einblicke. Ich muss natürlich nochmal wiederkommen und diese ganzen Kunstwerke mir ganz in Ruhe zu Genuss führen. Wir sind wieder am Anfang unseres Rundgangs. In diesem, wie Sie es nennen, Wohnzimmer, wo ich sage, es ist ein kleiner Palast hier. Allein diesen Raum zu sehen, kann ich unseren Hörern nur empfehlen. Sie entdecken hier nicht nur Kunst aus dem Ruhrgebiet, vom Blue Chips über andere Künstler, sondern Sie entdecken eine ganz neue Welt hier, wenn Sie diese Villa betreten. Es ist atemberaubend, dazu einen Park mit 40 Quadratmeter Hektar. Ich kann Ihnen nur einen Besuch dieser Ausstellung wärmstens an Herz legen. Die letzten Worte gehören Ihnen nochmal. Warum sollten die Zuhörer diese Ausstellung besuchen?
Die Ausstellung zeigt natürlich die Vielfalt des Ruhrgebiets, und ich finde, und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber diese Ausstellung macht einfach Lust, selbst zu entdecken. Die Räume sind so offen gestaltet, dass man einfach selber Bezüge zueinander ziehen kann. Man braucht kein großes kunsthistorisches Wissen, aber auch mit kunsthistorischem Wissen macht es Spaß, diese Ausstellung zu sehen und einfach selber nochmal anders auf Kunst zu blicken. Und ich glaube, deswegen ist es einfach schon ein Besuch wert, sich das einmal anzuschauen. Und vielleicht entdeckt man ja auch den einen oder anderen Künstler oder das ein oder andere Museum, worüber man sich vielleicht mehr informieren möchte oder besuchen möchte.
Genau, es ist sehr erstaunlich, welche Museen was für hochkarätige Kunstwerke führen, und darüber dann vielleicht auch vor Ort ein Museum zu entdecken, was vielleicht in der Nachbarschaft ist, ist sehr, sehr spannend. Ich bedanke mich an dieser Stelle für die Führung. Ich bedanke mich, dass ich Gast sein durfte in dieser 101. Folge von Lecker Kunst, leicht verständlich. Ich hoffe, dass wir wieder einmal leicht verständlich das Kunstthema für die Hörer vermitteln konnten. Ich bedanke mich bei den Hörern, dass ihr uns bis zum Schluss jetzt gefolgt seid, und kann euch nur diese Ausstellung 21x21 in Essen in der Villa Hügel wärmstens ans Herz legen. Herzlichen Dank, euer Mino.
Das war Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Mino. Du kennst Menschen, die sich auch für die Kunst interessieren könnten? Dann teile diesen Podcast doch gerne mit ihnen oder gib uns eine Bewertung. Damit hilfst du auch anderen, uns zu finden.